Hey, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit im Lobpreis mit alten Liedern Gott neu loben. Es sind inzwischen neue Lieder, die wir singen. Sehr schön. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein kann in Pforzheim. Ich möchte am Anfang aber gleich um Nachsicht bitten, denn eigentlich war ja Simon Teves vorgesehen, vielleicht auch schon angekündigt worden, dass er heute Morgen hier sein wird. Dieser Termin, dieser Gottesdienst war schon lange geplant und meine zwei Kollegen Heiko und Simon haben den Termin festgemacht. Und als ich dann Anfang Januar, Mitte Januar vom Sabbatical, von meiner Auszeit zurückkam, haben wir neu nochmal die Termine durchgeschaut und der internen Predigtarithmetik zuliebe sozusagen bin ich jetzt heute hier und Simon in Elmendingen. Aber ich verspreche euch, dass ihr Simon bald erleben werdet, erleben dürft und ihn auch kennenlernt. Aber so ist es manchmal, da muss man halt wieder ein bisschen umplanen. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann. War ja auch mit dabei auf der Delegiertentagung in Bielefeld und kann bestätigen, das war eine gute, eine ermutigende Zeit, gutes Miteinander und ja, macht einfach viel Freude und Hoffnung und Erwartung auf das, was kommt für unseren Verband, aber auch für die einzelnen Gemeinden. Und vor allen Dingen erfreut es immer wieder auch die jungen Leute zu sehen, die da heranwachsen im Verband. Als ich jetzt heute zurückgekommen bin nach 2 Tagen und 2 Nächten, hat heute Morgen meine Frau gesagt, also die beiden Nächte vorher waren relativ geräuschloser und ich habe vielleicht auch einen Schnupfen oder irgendwas mit den Pollen eingefangen und muss heute Nacht schon schwer gearbeitet haben. Also bitte verzeiht auch die Stimme ein bisschen, aber trotz Arbeit bin ich relativ frisch und freue mich hier zu sein. Und mit euch heute Morgen als Ausgangspunkt einen recht schwierigen, aber einen zentralen Text der Bibel mit euch anzuschauen. Nämlich, ich möchte lesen Verse aus Römer Kapitel 8. Und das ist wirklich, Römer 8 ist eigentlich eines der schönsten Kapitel, wo es um das Leben im Geist geht, wo Paulus uns das Leben im Geist vorstellt und so ein großer Hoffnungstext und so ein großer Glaubenstext. Und gleichzeitig auch ein Text, der so viele schwierige Begriffe hat. Fleisch, Geist, Gesetz, Leib und was weiß ich was alles, was Paulus da schreibt. Und viele Übersetzungen heute vermeiden ja die direkte Übersetzung aus dem Griechischen, versuchen dann die Begriffe zu umschreiben, damit man sie irgendwie besser verstehen kann. Ich habe mich jetzt aber für das, was ich lesen möchte, trotzdem für die Luther-Übersetzung entschieden. Und auch, dass keine Textfolie eingeblendet wird und ich keine vorstelle, sondern dass ihr nur, ich möchte euch bitten, nur zuzuhören. Und einfach vielleicht auch in die Atmosphäre dieser Verse sozusagen einzutauchen. Es einfach mal auf sich wirken zu lassen. Wieder diese Worte, die einerseits bekannt sind, zu spüren, sie auch ein Stück einsickern zu lassen und zuzulassen, was dann an Gedankenblitzen kommt, an Bildern, an Emotionen, ob die jetzt positiv sind oder auch negativ. Vielleicht denkt man auch, ich verstehe da wieder keinen Satz davon. Vielleicht ist es aber auch ein Satzteil, ein Gedanke, der mich anspricht. Und einfach das einmal zuzulassen. Ich werde dann nachher auch nicht auf alles da eingehen, weil dieses Kapitel, diese Verse kann man nicht erklären. Ich möchte dann einfach wieder ein Stichwort und ein paar Leitgedanken etwas aufgreifen. Aber dass ihr einfach mal diesen Text, diese Worte auf euch wirken lasst. Nach dem Luthertext, es sind Römer 8, 1 bis 4 und dann ab Vers 10 ein paar Verse. Paulus schreibt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit, es ist deine durchschlagende Wirklichkeit und es ist Speise auch für uns, für unser Leben. Und so komm, guter Heiliger Geist, und schließ uns dein Wort auf, mach es uns lebendig. Gib Gnade zum Reden und gib Gnade zum Hören. Amen. Eines dieser Worte, die wir praktisch im Deutschen gar nicht mehr gebrauchen, kaum mehr gebrauchen, ist das Wort Verdammnis. Höchstens vielleicht hört man es noch, wenn einer irgendwo flucht und sagt, verdammt oder irgendwas. Aber normalerweise Verdammnis, das ist etwas, das ist weit weg von uns, von unserem Sprachgebrauch. Hier steht es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich möchte euch dazu am Anfang eine Geschichte weitergeben, eine Geschichte erzählen von einem spanischen Missionar, Carlos Vias heißt er, der lange Jahre in Indien lebte und der eines Tages mit dem Fahrrad übers Land fuhr. Und plötzlich sah er am Straßenrand etwas, was er vorher noch nie gesehen hatte und was seine Aufmerksamkeit sofort fesselte. In einem Gebüsch saß ein kleiner Vogel auf einem der unteren Äste und dicht vor ihm eine große Schlange, die den Kopf in gleichbleibendem Rhythmus hin und her bewegte und den Vogel mit ihrem starren Blick fixierte. Der Vogel war gelähmt, unfähig davon zu fliegen, als hätten ihn die hypnotisierenden Bewegungen der Schlange in Trance versetzt. Und Vias, der Missionar, hielt den Atem an, wartete auf den tödlichen Stoß der Schlange und überlegte gleichzeitig fieberhaft, wie er den armen Vogel retten könnte. Und dann rannte er mit großen Schritten auf die Schlange zu, laut rufend und mit den Armen wedelnd, in der Hoffnung, sie von ihrer Beute abzulenken und vielleicht dem Vogel aus seiner Erstarrung zu reißen. Und es wirkte. Der Bann des lähmenden Blickes war gebrochen und der Vogel erwachte aus seiner Hypnose und schwang sich zum Himmel auf und flog davon, war wieder frei. Der Vogel war sozusagen verdammt, verurteilt zur Untätigkeit, gelähmt, blockiert, absolut starr durch den Blick der Schlange. Eine totale Erstarrung. Er konnte nichts mehr tun. Er war praktisch schon irgendwo nicht mehr lebendig. Er war tot. Er war bereits zum Tod verdammt. Der Tod war schon sichtbar. Das war der nächste Moment. Wenn die Schlange zustößt, dann wäre es aus gewesen. Der Vogel war sozusagen verdammt. Geistliche Erstarrung. Ich denke, es ist eine Parallele, die natürlich auffällt, auch zum geistlichen Leben. Denn die biblische Sicht auf den Menschen hin ist ja nicht unbedingt von Grund auf eine positive, ist eigentlich wenig schmeichelhaft. Da wird auch erzählt von dem tödlichen Blick der Schlange, die den Menschen in eine Erstarrung kommen lässt, in ein Gelähmtsein, dass er eigentlich so, wie er leben sollte und wie er leben wie es geplant war vom Schöpfer her, nicht leben kann. Es ist eine Blockierung, es ist eine Lähmung, das ist die harte Realität menschlichen Daseins, dass wir durch den Einfluss der Schlange eigentlich gelähmt, blockiert sind. Nicht dieses Leben führen können, in Freiheit, aus der Tiefe der Seele heraus, in der Freude, wie ein Vogel eben fliegt, sondern gelähmt da sitzen, blockiert sind. Wir Menschen sind letztlich nicht frei. Und manchmal äußert sich das eben sichtbarer, deutlicher in Abhängigkeiten, in Gebundenheiten. Oft genug sind es verborgenere innere Einstellungen, Haltungen und Dinge, die uns gefangen und gebunden halten. Und diese Abhängigkeiten, Fehlhaltungen, was immer sie sein mögen, die kleben an uns. Und wir brauchen im Grunde jemand oder etwas, das von außen kommt und hineinruft und diese Situation auflöst und uns aus dieser Schockstarre befreit. Wir brauchen im Grunde Erlösung. Der Caius Vias war der Erlöser sozusagen, der Retter für diesen kleinen Vogel, weil er sich hineinbegab in diese Situation und Befreiung, Freiheit schenkte. Erlösung kommt nicht durch uns selbst. Wenn der Vogel so gefangen ist in sich selber, da ist eben nicht mehr möglich, dass er sagt, jetzt nehme ich mir aber ganz fest vor, dass ich davon fliege. Er war blockiert, er war gebunden, er konnte das nicht mehr tun. Vorsätze, Gesetze, alles, was da irgendwo an Forderungen an einen herantritt, von außen oder auch von einem selber, es hat nicht die Kraft, sich selbst zu befreien und freizusetzen. Es braucht ein souveränes, ein gnädiges Handeln, das von außen kommt und das in die Situation eingreift. Und das beschreibt Paulus hier in den ersten Versen und sagte, da hat Gott gewirkt. Was unmöglich war für uns selber, dem Gesetz sagt er da, aber da ist alles mit gemeint, was ein Mensch aus eigener Kraft tun kann. Das hat Gott getan. Er sandte seinen Sohn hinein in diese Erde, hinein in diese Welt, in diese Realität und verdammte die Sünde. Das ist auch interessant. Er macht im Grunde etwas bewegungslos, er verurteilt etwas zum Tode, was bisher so virulent war, damit was Neues entstehen kann. Er verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt werden kann, damit wir anders leben können, nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Einerseits bewirkt diese Sendung, dieses Handeln Gottes, dass eben auch wir schätzen das ja immer, dass Vergebung da ist, dass wir Vergebung empfangen können, dass wir Dinge, die verkehrt waren, die verkehrt gelaufen sind in unserem Leben, dass da einfach auch Vergebung da ist. Erlösung, Vergebung der Sünden. Aber Erlösung ist noch viel mehr. Erlösung ist Befähigung zu einem neuen Leben. Erlösung ist Befreiung. Erlösung ist die Möglichkeit, wieder neu fliegen zu können, neu leben zu können, durch die Kraft des lebenschaffenden Geistes in uns. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus. Das beschreibt hier Paulus und sagt, dieser Jesus Christus wirkt, wohnt in uns in einem lebenschaffenden Geist. Und mit ihm kommt sozusagen Leben in die Bude. Leben in die Bude unseres Lebens, unseres sterblichen Leibes. Wenn aber Christus in euch ist, Verse 10 und 11 nochmal, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn Christus in euch wohnt, ist der Leib tot um der Sünde willen. Da steht hier Leib, Soma im Griechischen. Der ist tot. Wenn Christus hineinkommt, in uns wohnt, ist der Leib tot der Sünde willen. Der Leib steht für, mit dem Leib, den wir wahrnehmen, nehmen wir teil an unserem Leben. Er steht für unser kommunikatives Miteinander. Durch den Leib kommunizieren wir mit der Welt, mit unserer Umwelt. Sowohl durch das Atmen, durch die Nahrung aufnehmen, durch den Austausch, wie auch sozial, wenn wir aufeinander hören, einander wahrnehmen. Der Leib steht praktisch für unsere Kommunikation, für die Kommunikation mit dem Leben und auch miteinander. Und nun sagt hier Paulus, wenn Christus in unser Leben kommt, wird dieses kommunikative Dasein, das wir von Grund aus haben, das wird zunächst mal erledigt. Christus, der in uns wohnt, ist praktisch auch wie ein Totschläger. Der schlägt im Grunde alte Verhaltensweisen, alte kommunikative Muster, wie wir miteinander umgehen, erst einmal tot. Da wird auch erstmal wirklich was erledigt. Und er sagt, dieser Christus als Totschläger, der wirkt das durch den Geist und er nimmt uns da selbst auch mit hinein in diesen Prozess. Da wird es jetzt ein bisschen, da gräbt Paulus ein bisschen tiefer, wird es auch ein bisschen unangenehmer. Wenn ihr aber durch den Geist die Werke des Leibes tötet, die Werke des Leibes, die stehen eben für das kommunikative Dasein von uns Menschen, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie und all das, was unser ganz normaler Alltag, unsere normale Kommunikation produziert, einerseits an Gutem, andererseits auch an Fehlverhalten. Wenn ihr aber durch den Geist die Wege des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also selbst Christus und der Geist führen sozusagen auch zunächst mal in einen Tod hinein, in einen Sterbeprozess. Der Geist führt in den Tod, aber das ist ein kreatives Sterben. Lacht, weil ihr habt das eben auch hier in der Gemeinde, ihr habt kreatives Schreiben, es gibt kreatives Malen und Paulus sagt hier, es gibt auch ein kreatives Sterben. Das ist eigentlich das Geheimnis dieser Verse im Römer 8, wo es um das Leben im Geist geht. Es geht um das Leben, aber das ist in einen Prozess eingebettet von einem sozusagen kreativen Sterben, das der Christus, der in uns wohnt, durch seinen Geist auslöst und indem wir mitten dabei sind. Und es geht darum, Werke des Leibes zu töten. Verhaltens-, Denkmuster, kommunikative Muster, wie wir miteinander umgehen. Das ist eine Aufforderung, damit dabei zu sein. Denn diese Erneuerung, das neue Leben, das aufliegende, das freie, befreite Leben, das können wir halt nicht von alleine bewirken. Das hat er schon deutlich gemacht, der Paulus. Er sagt, das geht nicht. Ihr könnt euch noch so sehr was vorsetzen, noch so sehr von außen Gesetze geben lassen. Ihr schafft es nicht. Eine Erneuerung aus uns selber heraus geht nicht. Das ist einfach, das scheitert. Man muss im Grunde sich selbst loswerden, sozusagen. Und der Geist als ein neues, als eine neue Lebensmöglichkeit, der Christus in uns, der muss irgendwie die Kontrolle übernehmen. Der muss es irgendwo richten und wirken und in der Kraft, seiner Kraft gestalten. Und wir sind im Grunde da schon mit dabei. Aber die Regie in solchen Erneuerungsprozessen führt nicht mehr letztlich unser Ich, sondern führt wirklich der Christus in uns durch seinen Geist. Und da geht es durch kreative Sterbensprozesse. Und da muss man eigentlich wissen, was man tut, wenn man den Geist einlädt, dass er irgendwas in Gänge bringt. Weil wir sind insofern mit dabei, als uns der Geist dann in ein neues kommunikatives Miteinander hineinführt. Das kann unter anderem dadurch geschehen, dass man sich von dem anderen Menschen sagen lässt, wie man eigentlich auf sie wirkt. Sich von Mitmenschen sagen lassen, wie sie das eigene Erleben bewerten, erfahren und wahrnehmen. Das ist nicht leicht. Das ist schon in der Ehe überhaupt nicht leicht, wo man sich nah ist, weil man das einmal überhaupt gar nicht versteht, wie der andere das wahrnimmt, was man sagt, weil da manchmal schon Welten dazwischen sind. Dieses tötet oder durch den Geist die Wege des Leibes töten, sind eigentlich ins menschliche Miteinander übersetzt, sind das sogenannte Spiegelprozesse, wo wir einander spiegeln, wie wir einander wahrnehmen, wie wir einander erfahren, wie das, was der andere sagt und tut, wie er sich verhält, wie das auf mich wirkt, was das mit mir macht. Und wenn man wenn der Geist hier Regie führt, dann führt das einerseits oft in Sterben hinein. Aber solche Prozesse sind kreative Sterbensprozesse, weil sie darauf angelegt sind, dass wieder was ganz Neues entstehen kann, dass ein neues Miteinander unter der Regie des Geistes entstehen kann. Jemand hat mal gesagt, man muss wissen, was man tut, wenn man den Geist bittet, in das Leben zu kommen und Regie zu übernehmen, wenn man sich selber dem Geist übergibt, aus der Sehnsucht heraus, dass man aus Lähmungen herauskommt, dass man frei wird, sollte man wissen, was man tut. Weil da können Prozesse angestoßen werden, über die man nachher so nicht mehr die Kontrolle selber hat. Weil der Geist will ja das Gefangensein, die Blockaden sprengen. Er will letztlich auch den alten Menschen in seinen Verhaltensmustern wirklich matt setzen. Und da lässt sich der Geist auch nicht irritieren. Der Geist, der die Führung übernimmt, der ist da unbestechlich. Der ist da schonungslos. Den kann man, wenn man ihn eingeladen hat und ihm Freiraum gibt, den kann man praktisch auch nicht mehr in das Licht führen. Und so hat jemand mal gesagt, die Bitte um den Geist kann und ist eigentlich auch oft genug die Bitte um die eigene Lebenskrise. Das hören wir wahrscheinlich nicht so gerne. Weil wir, wenn wir um den Geist bitten, da haben wir schon die anderen Bilder und das neue Leben und vieles im Kopf. Aber die Prozesse dadurch gehen oft auch durch eine Krise. Die Bitte um den Geist ist oft die Bitte um die eigene Lebenskrise, weil der Heilige Geist nicht harmlos ist, weil er wirklich aufmischt, weil er das befreien möchte, was befreit werden soll, und weil er das verändern möchte, was neu werden soll. Ich möchte einen Ausleger wirklich lesen, weil ich fand es so wertvoll. Walter Rebell hat zu dieser Stelle geschrieben: Der Mensch, der um den Geist bittet, der sich durch den Geist erneuern lassen will, er übersieht zunächst gar nicht, was er da ausspricht. Er hat eigentlich gar nicht den Überblick, was da alles dann kommt. Er kann das nicht durchplanen, durchorganisieren. Er übersieht das nicht. Aber sehr bald wird ihn sein Gebet einholen. Denn der Geist ist wirklich da. Und nun gilt es, sich der Dynamik des Geistes wirklich auszusetzen. Und der Geist geht dem Ich ans Leder. Er geht dem Ich ans Leder, das ihn selber herbeigerufen hat. Also das beschreibt hier Paulus in Römer 8. Er sagt, wenn wir hier den Geist leben im Geist, wenn wir den Geist rufen, diesen Geist Jesu Christi rufen, dann kann sein, dass er uns selber, so wie wir sind, ans Leder geht. Und uns nicht so lässt, wie wir sind. Das ist nämlich eigentlich seine Aufgabe, weil er uns durch kreatives Sterben hinein in ein ganz neues Leben, in ein viel schöneres Leben hineinführen möchte. Aber wenn das passiert, dann kann Folgendes passieren. Für das Ich hört der Spaß auf. Denn so hat er sich das Wirken des Geistes nicht vorgestellt. Oder das Ich lässt sich vom Geist überführen und es kommt in eine wirkliche Heiligung hinein. Das Ich ist bereit, seine Werke damit sich selber zu töten, um leben zu können. Denn darum geht es. Es geht ja nicht um den Sterbensprozess an sich, sondern es geht um das neue Leben. Es geht um das, was neu entstehen soll. Also der Geist will uns führen durch einen kreativen Prozess, ein kreatives Sterben zu einem neuen Leben hinein. Er will uns lebendig machen, neu lebendig machen, so lebendig machen, wie es der Vorstellung von einer neuen Identität, einer neuen Sein entspricht. Und das hat dann noch Auswirkungen, die werden dann im Römerbrief im Kapitel weiter herrlich beschrieben. Einerseits neue Kommunikation mit Gott, dem Vater. Wir dürfen rufen, Abba, lieber Vater. Das ist ja diese wunderschöne Dimension der Beziehung zum Vater hin. Das ist auch eine neue Kommunikation, nicht mehr im knechtischen Geist, sondern im Geist der Kindschaft, im Geist der Sohnschaft und Tochterschaft. Aber es geht auch um eine neue Kommunikation miteinander. Und da geht es darum, auch miteinander zu leiden und miteinander Lasten zu tragen. Ich möchte das nochmal vertiefen, auch durch eine kleine Geschichte vertiefen, damit es vielleicht auch emotional hängen bleibt. Denn in Römer 8, Vers 17, da wird beschrieben, dass wir Erben sind. Als Kinder Gottes dann auch Erben sind, mit Erben Christi. Aber es wird gesagt, wenn wir denn mit ihm leiden. Und dann werden wir zur Herrlichkeit erhoben. Und da wird auch dieser Aspekt von dem neuen Miteinander, untereinander, mit anderen Menschen beschrieben, dass es auch ein Mittragen, ein Mitleiden ist, dass man bereit ist, Lasten zu tragen. Lass mich die Geschichte von Albert Schweitz erzählen, dem bekannten Missionar, der in 1913 in Gabun, im heutigen Gabun, die Urwaldklinik in Lambarene gegründet hat und dort viele Besucher bekommen hat. Albert Schweitzer ist uns ja ein Begriff. Und da wird erzählt, dass er, als er schon 85 Jahre alt war, einmal Besuch bekam von Theologieprofessoren. Und eines Tages um 11 Uhr waren Schweitzer und seine Besucher dabei, einen steilen Hang dort hinaufzulaufen. Es war ein extrem heißer Tag. Und plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, entfernte sich Schweitzer von der Gruppe und ging auf eine alte, schwarze Frau zu, die auf ihren Schultern eine große Ladung Brennholz trug, die sie bergauf schleppen wollte. Und Schweitzer nahm ihr die ganze Ladung ab und trug das Holz für die Frau den Hang hinauf. Hinterher kam er zur Besuchergruppe zurück und sie fragten ihn, warum er denn solche Dinge tue. Sie machten sich Sorgen, dass ein Mann in seinem Alter, 85 Jahre, in dieser unerträglichen Hitze solche körperliche Belastungen auf sich nahm. Das wäre ihm doch nicht so zuträglich. Und Schweitzer schaute dann die Besucher an und deutete auf die Frau und sagte, niemand sollte eine solche Ladung, eine solche Last alleine tragen müssen. Das war einfach seine Motivation, dass er das gesehen hat. Und damit war er ganz, ganz nah dran am Herzschlag des Vaters. Weil der Vater sieht die Lasten. Er sieht die Lasten jedes Menschen. Er sieht die Lasten dieser Welt und sagt, das können die und das sollen die auch nicht alleine tragen. Deshalb hat er in Jesus sich in diese Welt hineingeschenkt. Es ist das Wesen der Barmherzigkeit, das sagt, ich will die Welt mit ihrer Last nicht allein lassen. Und wer in ein neues kommunikatives Miteinander kommt, der nimmt den anderen auch so wahr und sagt, niemand sollte alleine mit Lasten unterwegs sein, sondern ich will mittragen, ich will mithelfen. Also die Bereitschaft, Lasten zu tragen, gehört zu dem neuen Leben. Dann aber auch der Geist setzt Hoffnung frei, ein hoffnungsvolles Leben, Hoffnung, die nicht zu Schanden werden lässt. Der Geist lässt uns sehen, dass wir in uns selber schwach sind und vertraut dennoch darauf, dass wir in unserer Schwachheit neue Kraft kriegen, dass der Geist, er hilft unserer Schwachheit auf. Und der Geist verankert uns ganz, ganz tief in der Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Also durch kreative Sterbeprozesse geht es in ein neues Leben hinein, das so wunderbar beschrieben wird in Römer 8 und das wirklich da ist und wartet, weil der Geist es freisetzen will. Dann möchte ich das einfach nochmal bündeln, weil ich weiß, dass ihr in Pforzheim hier einfach auch keine leichte Zeit durchmacht und dass ihr als Gemeinde und damit auch jeder Einzelne für sich einfach in schwierigen Phasen, in schwierigen Momenten steckt. Vielleicht für den einen wie eine Erstarrung, wie eine Lähmung, wie Blockade. Dann gilt es natürlich auch wahrzunehmen, was Gott getan hat, aber auch insbesondere, dass er gehandelt hat und dass die Lösung schon da ist. Aber diese Lösungen kommen durch den Geist, der in Christus in uns Wohnung nimmt. Und ich möchte euch einfach fragen, ob ihr das wünscht und darum bittet, dass der Geist wieder Regie übernimmt, im persönlichen Leben wie im Miteinander. Und dass er in Prozesse hineinführt, die kreative Sterbensprozesse sein können, die aber tatsächlich auch zum Leben führen. Ob diese Bitte um den Geist vielleicht in dieser Zuspitzung nochmal ganz neu von euch persönlich und von Gemeinde gewünscht ist. Ich würde gerne darum bitten und an dieser Stelle beten. Denn es ist wichtig zu sehen, ja, dass der Geist leben möchte und auch durch diese Prozesse vielleicht steckt er da schon mittendrin, wo der Geist wirkt und wo er am Arbeiten ist und wo bereits in dieser Situation, die manchmal vielleicht krisenhaft oder blockadenhaft oder wie auch immer erlebt wird, bereits Neues vorbereitet wird. Bitte um den Geist. Bitte um Erneuerungsprozesse. Bitte darum, dass er zu einem kreativen Sterben verhilft, darum zu bitten, dass er hilft, einander so zu spiegeln und wahrzunehmen, und dass es hilft, dass es heilt. Darum zu bitten, dass neue Ausdrucksmöglichkeiten, Verhaltensweisen da sind. Darum zu bitten, dass die Kraft wieder zurückkommt, die Kraft im Leben des Einzelnen, dass Heilung geschieht. Man sagt ja auch, Heilungsprozesse sind auch Kräftigungsprozesse. Man muss da auch wieder zur Kraft finden, zur Kraft als Einzelner und als Gemeinde, und erwarten, ausstrecken, was das bedeutet. Und erwarten, dass der Geist wirklich Lösungen schenkt. Lösungen beginnen ja oft genug damit, für mich selber, dass ich mich beginne zu lösen von mir und von meinen Gedanken. Ich weiß, ich kann das jetzt so leicht sagen, vielleicht von außen her, aber wenn ich selber in solchen Situationen drinstecke, dann kenne ich die Kämpfe, wenn es um Lösungen geht, weil alle Lösungen im Grunde zuallererst damit beginnen, dass ich mich von etwas lösen muss. Und dass dann ein Freiraum entsteht, in dem der Geist wirken kann und in dem auch neue kreative Prozesse wieder möglich sind. Und ich würde sehr gerne für euch und mit euch beten, dass ihr in einer neuen Hoffnung, in Zuversicht und im Mut einfach in die kommenden Wochen und in die vor euch liegende Zeit geht, weil der Geist Gottes da ist, weil er in euch persönlich lebt, Jesus Christus in euch persönlich lebt und wirkt, und weil er einen guten Weg hat, und weil er für euch als Einzelne und als Gemeinde einen guten Weg hat. Ohne dass jetzt schon irgendwelche Lösungen oder Vorstellungen festgeschrieben werden müssen, das muss nicht, sondern das wird sicher noch Wege gehen, um das Neue zu entdecken und das Neue zu erfahren. Aber der Geist Gottes ist da und er sagt, er will diesen Prozess in seine Regie behalten. Und ich denke, das ist euer Wunsch und euer Anliegen, und dafür würde ich gerne noch beten. Lieber Herr, danke, dass du wirklich der bist, den uns der Vater im Himmel gesandt hat, um uns Rettung zu bringen. Vater, danke, dass du dieses Momentum geschaffen hast damals im Leben Jesu, wo du uns nahe gekommen bist, wo du mit Riesenschritten wie dieser Missionar in diese Situation hineingegangen bist, um zu rufen, um aufzuwecken, um herauszureißen, um wirklich zu befreien. Und dieses Moment der Befreiung, das ist schon längst geschehen. Aber dass es immer wieder geschieht in unserem Leben, dass dein Sterben, Herr, und deine Auferstehung und die Kraft des neuen Lebens in uns sich Bahn bricht, Herr, darum bitten wir. Darum bitten wir in aller Demut, darum bitten wir aber auch in der Vollmacht der Kinder Gottes, die wir Zugang haben zu dir, Vater im Himmel. Wir beten, Vater, um deinen Geist. Und wir beten dich, Herr, um deinen Geist, dass dein Geist in unserem Leben die Regie übernimmt. Wir bitten, dass dein Geist als der Geist der Gemeinde die Regie übernimmt, auch hier in Pforzheim. Und danke, dass du nie außer Kontrolle warst, sondern du bist dabei, du warst schon immer mit dabei in diesen Prozessen. Aber wir möchten in der Hinwendung zu dir einfach bewusster, glaubensvoller, hoffnungsvoller und auch ehrlicher und wahrhaftiger Wege gehen. Ich möchte dich auch von Herzen bitten, dass all die Prozesse des Miteinanders, wo Kommunikation geschieht, auf so vielfältige Weise, bewusst und oft auch unbewusst, dass du da hineinkommst, mit deiner Vergebung einerseits, aber auch mit neuen Verhaltensweisen, mit neuen Möglichkeiten zu reden, einander zu begegnen, und auch in den Fragen, die einfach Fragen sind, die sich als Realitäten, als Sachfragen stellen, dass da hinein auch Lösungen und Antworten kommen, die von dir sind, die in deinem Sinne sind und die auch im Sinne von allen, von den Geschwistern hier sind. Herr, danke, du lässt uns nicht außen vor. Du nimmst uns mit hinein in Prozesse, in Lebensprozesse, die oft auch für uns als Sterbensprozesse zunächst empfunden werden. Herr, lass uns darin geduldig sein. Lass uns nicht irgendwo untergehen oder verzweifeln oder in uns selber zurückziehen, sondern schenke hier dein Leben, dein Licht, deine Wahrheit und einfach die Kraft deines Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und so segne ich jeden Einzelnen hier, besonders auch alle, die in Verantwortung sind, als Älteste, Gemeindeleitung, als Mitarbeiter. Ich segne jeden, der zur Gemeinde gehört, weil wir als Glieder miteinander verbunden sind und alle gleich und wichtig und wertvoll sind vor dir. Und ich segne, Herr, mit einem Schutz, der von dir herkommt, und möchte auch in deinem Namen, Herr Jesus Christus, alle Mächte der Finsternis zurückweisen. Und dass ein Freiraum der Gnade da ist, ein Lebensraum der Gnade, in dem ganz neu dein Leben und dein Licht und deine Führung erfahren wird. So, Herr, lass einfach durch harte Wochen und durch harte Erfahrungen hindurch, wie immer sie sein mögen, was aufweichen und neu entstehen, neues Leben, das aufblüht. Danke, Herr, dass wir damit rechnen dürfen, weil du gut bist und weil du es gut mit uns meinst. Und so segne ich in deinem Namen jeden Einzelnen hier und die ganze Gemeindesituation in Pforzheim. Danke, Herr, du bist dabei. Amen.